Ja, wir haben uns vorhin im Chill-In schon über verschiedene Schulfächer unterhalten, die uns in unserer Schulzeit nicht so gut gefallen haben. Und was häufig genannt wurde, unter anderem auch vom Simon, war Mathematik. Und ich habe da gestern auch schon mal auf Facebook um eine kleine Umfrage gestartet und da haben auch viele Mathematik als unliebsamstes Fach genannt, zusammen mit Physik, Chemie, also auch Fächern, die mit Mathe einfach zu tun haben. Und auch wenn wir uns größere Umfragen anschauen, dann sehen wir interessanterweise, dass Mathe nicht nur als drittunbeliebtestes Fach auch auftaucht, sondern auch gleichzeitig als zweitbeliebtestes Fach. Und das ist ja irgendwie erstmal komisch, dass ein Drittel der Leute sagt, ja, Mathe mag ich, und ein anderes Drittel ungefähr sagt, nee, Mathe ging überhaupt nicht. Und ich glaube, das liegt daran, dass es bei Mathe so ist, dass du es entweder verstehst, dann ist es ganz cool, oder du verstehst es eben nicht und dann ist es total ätzend, weil dann halt überhaupt nichts geht. Und passend zu Mathematik und nicht verstehen, habe ich euch mal ein paar Formeln mitgebracht. Die seht ihr hier. Keine Sorge, ich habe euch nur eine Formel mitgebracht und zwar diese hier. Diese Formel, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ich kannte die bis zur Predigtvorbereitung ehrlich gesagt nicht. Ich konnte mich auch nicht erinnern, die mal in der Schule gesehen zu haben. Die sieht relativ kurz und einfach aus und trotzdem, zumindest geht es mir so, hatte ich überhaupt keine Ahnung davon. Ich weiß nicht, was diese Gleichung, diese Formel beschreibt. Ich weiß nicht, wie man sie löst oder sonst irgendwas oder was sie überhaupt aussagen soll. Diese Formel nennt sich die Eulersche Identität. Und da ich davon ausgehe, dass es wahrscheinlich den meisten von euch ähnlich wie mir geht, dass ihnen das nicht so viel sagt und sie das auch nicht so wirklich verstehen, habe ich euch aus einem Artikel mal ein paar Sätze mitgebracht, die ein Mathematiker zu dieser Formel geschrieben hat. Erstmal, damit wir ein bisschen was verstehen. Pi, dieses ist dieser römische Buchstabe da oben neben dem I. Pi und E sind irrationale Zahlen mit unendlich vielen Nachkommastellen, die keinerlei Muster aufweisen. Also ewig lange Zahlen, die hören nie auf. Ich finde, allein das kann man schon nicht verstehen. Ja. I ist eine imaginäre Zahl. Also ist eine Zahl, die sich irgendeiner ausgedacht hat, offensichtlich, die man nur als die Wurzel aus minus 1 definieren kann. Ich mit meinem mathematischen Grundwissen dachte immer, dann darf keine Wurzel aus negativen Zahlen ziehen. Offensichtlich darf man es doch. Und dann nimmt man diese drei seltsamen Zahlen, multipliziert Pi mit der imaginären Einheit und erhebt die Eulersche Zahl zur Potenz dieses Produktes und erhält als Ergebnis nicht einfach irgendwas, sondern exakt minus 1. Kann man jetzt verstehen, muss man aber nicht. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Und dann schreibt der Autor des Artikels weiter. Ich bin jedes Mal aufs Neue beeindruckt, wenn ich über diese Formel nachdenke. Was hat es zu bedeuten, dass man aus drei fundamental wichtigen Konstanten genau minus 1 errechnen kann? Die mathematische Herleitung ist mir natürlich bewusst, also dem Autor, nicht mir. Aber trotzdem kann ich mich oft nicht des Gefühls erwehren, dass diese erstaunliche Kombination aus Konstanten vielleicht doch irgendetwas Fundamentales über das Universum aussagt. Diese mathematische Wahrheit, weil die ist ja wahr, wir können sie beweisen, die verstehen wir nicht, zumindest wahrscheinlich die meisten von uns nicht. Und trotzdem wird diese Formel, man kann es glauben oder nicht, von Mathematikern als die schönste mathematische Formel beschrieben. Und es wird, wie wir gelesen haben, ihr zugeschrieben, dass sie irgendwelche fundamentalen Aussagen über das Universum machen kann, auch wenn wir nicht wissen, was diese Aussagen sind. Und ähnlich wie mit dieser mathematischen Wahrheit, mit dieser Eulerschen Identität, ist es auch mit der Wahrheit, die wir uns heute in unserer Bibelstelle angucken wollen. Wir verstehen die nicht vollumfänglich und trotzdem ist sie wunderschön und fundamental wichtig für uns. Und dazu lesen wir in Epheser 1 in den Versen 3 bis 6. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Denn in Christus hat er schon vor Gründung der Welt erwähnt, einmal heilig, uns vor Gründung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener, gnädiger Wille, und es dient zum Lob seiner Herrlichkeit, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat. Die Wahrheit, von der wir hier lesen, ist, dass Gott dich erwählt hat. Gott hat dich ausgewählt. Gott hat dich vor Erschaffung der Welt dazu bestimmt, zu ihm zu gehören. Das ist, was wir hier in Vers 4 und 5 lesen. Ich lese es euch nochmal vor. Denn in Christus hat er uns schon vor Gründung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener, gnädiger Wille. Dass du zu Gottes Kintsugi-Projekt geworden bist, dass du von Gott genommen wurdest und er aus deinem Scherbenhaufen, aus dem Scherbenhaufen deines Lebens ein Meisterstück formt, das war nicht deine Entscheidung, sondern es war Gottes Entscheidung, lange bevor du geboren wurdest. Die Erwählung Gottes ist dieses erste Puzzlestück des Werkes, das Gott in deinem Leben tut. Und das wollen wir uns heute anschauen, diese Grundlage für das Werk Gottes in deinem Leben. Und deshalb ist diese Wahrheit auch so fundamental wichtig. Zum Thema Erwählung oder Vorherbestimmung gibt es verschiedene Ansichten auch in der christlichen Welt. Auch unter den Protestanten gibt es so zwei vorherrschende Lehrmeinungen. Einmal den Calvinismus gegenüber dem Arminianismus. Und die haben verschiedene unterschiedliche Punkte. Und so ein Hauptunterschied ist, dass man im Calvinismus davon ausgeht, dass es eine bedingungslose Erwählung gibt. Wohingegen im Arminianismus eine bedingte Erwählung angenommen wird. Ich möchte euch das kurz anhand von zwei Beispielen versuchen, diesen Unterschied zu erklären. Nehmen wir den Calvinismus mit seiner bedingungslosen Erwählung. Ich denke, das kann man sich in Ansätzen so vorstellen, wie ein Ehepaar, das ein Kind adoptieren möchte. Sie suchen dieses Kind aus, sie bestimmen es, Teil ihrer Familie zu werden, zu ihnen zu gehören, und sie tun das bedingungslos. Das Kind kann nichts dafür tun. Das ist nicht abhängig von dem, was das Kind tut oder entscheidet oder wie sein Charakter ist oder wie es sein Leben lebt. Sondern diese Entscheidung ist erstmal bedingungslos, diese Auswahl, die sie treffen. Und so ist es auch im Calvinismus. Gott wählt dich bedingungslos aus. Er hat entschieden, dass er dich will, unabhängig von deinem Charakter und von deinen Taten, sonst wie. Vor Gründung der Welt hat er das bestimmt, aus seinem eigenen gnädigen Willen. Das ist, was der Calvinismus glaubt. Und im Gegensatz dazu im Arminianismus, da ist es vielleicht eher wie im Sportunterricht. Wir gehen schon wieder zurück in die Schule und erinnern uns, wenn Mannschaften gewählt wurden. Es gab zwei Teamkapitäne und die haben ausgewählt. Und die haben nicht bedingungslos ausgewählt, sondern die haben ausgewählt mit der Annahme, mit ihrem Wissen, wie gut diese Person in dieser oder jener Sportart ist und welche Leistung sie gleich in dem Spiel erbringen wird. Und das ist eben keine bedingungslose, sondern eine bedingte Auswahl, eine bedingte Erwählung. Und so ist es auch im Arminianismus, wo ausgegangen wird davon, dass Gott durch sein Vorwissen deiner Entscheidung für Jesus dich erwählt hat, weil er das eben wüsste, wie du dich entscheiden würdest. Diese beiden Dinge stehen so in der christlichen Kultur. Wir als HDH, wir sind da eher wie die meisten reformierten Gemeinden und Kirchen eher beim Calvinismus, dass es eine bedingungslose Erwählung ist, eine Entscheidung, die Gott für dich getroffen hat. Aber darum soll es heute Morgen überhaupt nicht gehen. Es ist nicht entscheidend jetzt erstmal, ob Calvinismus oder Arminianismus, sondern was feststeht, egal wie, Gott hat dich ausgewählt. Gott hat dich erwählt. Das steht nicht in Frage. Und daraus folgt auch unser erster Punkt heute Morgen, nämlich du bist gewollt. Du bist gewollt. Gott hat dich in Liebe erwählt. Wir lesen in Vers 5, und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener, gnädiger Wille. Gott wollte dich. Und deshalb gehörst du zu ihm. Gott wollte dich. Lass das mal kurz auf dich wirken. Denk da mal kurz drüber nach, was es bedeutet, dass Gott, der Schöpfer des Universums, dich wollte und sich für dich entschieden hat. Gibt es etwas Schöneres, als gewollt zu sein? Gibt es etwas Schöneres, als angenommen zu sein, als bedingungslos geliebt zu sein? Ich glaube, dass Gott uns genau dazu geschaffen hat, dass wir diese Sehnsucht haben. Wie einige von euch wissen, hatte ich vor 5 Wochen das Vorrecht, zum dritten Mal Papa zu werden. Meine Frau, die Chrissy und ich, wir haben eine wundervolle Tochter, die Naemi, bekommen. Die dürft ihr hier auch mal sehen. Und diejenigen von euch, die selbst Eltern sind oder die Onkel, Tante sind oder große Geschwister oder Großeltern oder Urgroßeltern, die wissen, wie das so ist mit so einem kleinen Baby, wenn man das dann mal vor sich sieht, wie die eigenen Emotionen sind. Man liebt dieses Kind bedingungslos. Ja, das Kind kann nichts dafür tun, kann nichts, es macht ja auch erstmal am Anfang gar nichts, außer schreien, essen und schlafen, wo es sich die Liebe verdienen könnte. Man liebt seine Kinder in aller Regel bedingungslos. Und bei Gott ist es genauso. Zwischen dir und Gott ist es genauso. Er hat sich entschieden, dich bedingungslos zu lieben. Unabhängig von deinem Charakter, unabhängig von deinen Entscheidungen, von deinen Fähigkeiten, von deinen Leistungen. Und manchmal macht es das auch wirklich schwer, finde ich, das zu verstehen. Weil wir als Menschen eben nicht so ticken. Weil wir doch eben leistungsabhängig ticken. Und dann ist es schwierig, das manchmal unter einen Hut zu bringen, wenn es heißt, Gott hat dich erwählt, unabhängig von deinen Leistungen. Und trotzdem, wie wir letzte Woche gehört haben, wissen wir, dass jeder Mensch gesündigt hat, der durch seine Verfehlungen tot ist, wie Anderle uns das gesagt hat, und verloren geht deswegen. Und dass diese Menschen verantwortlich sind für ihr Tun. Dass Gott einerseits Menschen erwählt und manche andere nicht, nach seinem freien Willen, und dass trotzdem eine Verantwortung für unsere Taten da ist und sie auch entscheidend sind. Und das kriegen wir nicht so in unseren Kopf rein. Das macht, lässt das Ganze unfair erscheinen, weil wir eigentlich das Gefühl haben, Menschen, die Gleiches getan haben, müssen gleich behandelt werden, sonst ist es unfair. Und so ist es hier auf dieser Welt auch. Es ist absolut wichtig, dass wir Menschen, die gleich sind und alle Menschen sind gleich, dass wir sie gleich behandeln. Und deshalb erscheint uns das ungerecht. Und die Christen vor 2000 Jahren hatten genau dieselbe Frage. Die haben es damals an Paulus geschrieben. Ist Gott denn ungerecht, wenn er so handelt? Und Paulus' Antwort ist ganz interessant. Ihr kennt die wahrscheinlich. Er sagt, nein, Gott ist nicht ungerecht. Gott ist absolut gerecht. Das wissen wir. Aber Gott ist der Töpfer und wir sind der Ton. Ich glaube, was er damit sagen möchte, ist nicht nur die Frage einfach nur zum Schweigen zu bringen, sondern was er sagen möchte damit ist, dass unsere grauen Zellen einfach nicht ausreichen, diese beiden Wahrheiten, die eigentlich irgendwie unter Spannung stehen, diese Spannung aufzulösen. In diesem Leben glaube ich nicht, dass wir das schaffen. Und trotzdem glaube ich, dass diese beiden Wahrheiten fundamental wichtig sind für unser Leben als Christen. Und auch wenn wir sie nie ganz verstehen, so vielleicht wie die mathematische Formel am Anfang, sind diese Wahrheiten doch irgendwie wunderschön und so fundamental wichtig für uns. Und das Schöne ist, dass wir Gott vertrauen dürfen, dass er weiß, was er tut, dass er absolut gerecht ist, dass er absolut gut ist und dass er absolut liebevoll ist, auch wenn wir ihn manchmal nicht verstehen. Der erste Punkt heute ist, Gott hat dich gewollt. Gott hat dich gewollt. Und ganz eng damit zusammenhängt unser zweiter Punkt. Es hängt nicht von dir ab. Dein Glaube und deine Werke sind nicht der Grund für Gottes Erwählung. Also kannst du es auch nicht vermasseln. Nichts, was du in deinem Leben getan hast oder was du in deinem Leben tun wirst, kann dir deine Rettung nehmen, wenn Gott dich erwählt hat. Wir lesen dazu in 2. Timotheus 1, Vers 9. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Wow, ist es nicht mega beruhigend zu wissen, dass es nicht von dir abhängt? Dass deine Rettung nicht von deiner Leistung abhängt? Wir lesen, wir werden gerettet durch Glauben, aus Gnade. Und wir lesen an anderer Stelle, dass dieser Glauben ein freies Geschenk von Gott ist, das er dir schenkt. Dass er derjenige ist, der den Glauben in dir, dieses Wollen und das Vollbringen bewirkt. Es ist nicht deine Leistung, dass du glaubst, sondern es ist Gottes freies Geschenk, das er dir gegeben hat, als er entschieden hat, dich zu lieben und dich zu erwählen. Es hängt nicht an dir. Ich stelle mir das ähnlich vor, wie wenn du dich auf einem Basketballplatz befinden würdest. Du bist mit zwei Freunden da und um ein 2-2 zu machen, braucht ihr noch einen vierten Mitspieler. Und wie soll es auch anders sein? Michael Jordan kommt vorbei. Der Michael Jordan der 90er Jahre natürlich, also in bester Form und so. Und Michael Jordan ist Michael Jordan, das heißt, er darf sich seinen Teampartner auswählen. Wenn Michael Jordan dich als seinen Teampartner auswählt, dann wirst du gewinnen. Egal wie mies du performst, egal wie grottenschlecht du spielst, wenn Michael Jordan dein Teampartner ist, wirst du dieses Spiel gewinnen. Es hängt nicht von dir ab. Michael Jordan, wenn er dich auswählt, dann ist der Sieg eingetütet. Es hängt nicht von dir ab. Deine Rettung hängt nicht von deiner Leistung ab, sondern von Gottes Entscheidung, von seiner Entscheidung für dich. Du bist gewollt und es hängt nicht von dir ab. Wozu führen diese beiden Wahrheiten in deinem und meinem Leben? Ich glaube, das Erste, wozu sie führen, ist, dass sie uns Sicherheit geben. Sicherheit und Geborgenheit. Wenn du glaubst, was in Epheser 3 bis 6 steht, dann brauchst du keine Angst vor der Zukunft haben. Dann brauchst du dich nicht um dein Seelenheil zu sorgen. Dann darfst du voller Zuversicht in die Zukunft blicken, weil du in Gottes Hand bist und dort sicher bist. In Vers 4 haben wir schon mehrfach gelesen, denn in Christus hat er uns schon vor Gründung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Du bist nicht nur erwählt, hier auf der Erde zu Jesus dazu zu gehören, ihm nachzufolgen, mit ihm zu leben, sondern diese Erwählung geht darüber hinaus. Diese Erwählung geht über dein Leben hier auf der Erde hinaus und es ist dir verheißen, dass du eines Tages heilig und tadellos vor Gott stehen wirst. Und das nicht aufgrund deiner Leistung, sondern weil Gott dich erwählt hat. Und daran kann niemand etwas ändern. Ich finde, das gibt uns Sicherheit. Das gibt mir ein Gefühl der Geborgenheit zu wissen, okay, ich darf in Gottes Hand ruhen und sein, weil er das entschieden hat. Und das Coole ist, von dieser Sicherheit, da entsteht noch mehr in unserem Leben, wenn wir die erfahren. Nämlich, dann kommt es zu Freude und Dankbarkeit. Zu einer Freude und Dankbarkeit, die sich in Lobpreis ausdrücken. Das Spannende ist bei unserem Text, dass die Verse 3 bis 6, die wir gelesen haben, nur ein Teil eines ganzen Satzes sind. Im griechischen Urtext ist von Vers 3 in diesem Kapitel bis Vers 14 ein einziger Satz, den Paulus schreibt. Ein Lobhymnus, den er auf Gott hält, den er Gott zusingt, wie groß Gott ist und dass er zu loben ist. Er beginnt diesen Abschnitt mit Vers 3, gelobt sei Gott. Und wofür lobt Paulus Gott in diesem Vers? Wir lesen das in Vers 4. Gelobt sei Gott, denn in Christus hat er uns schon vor Gründung der Welt erwählt. Einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Diese Gewissheit und Sicherheit, die wir haben, weil Gott uns erwählt hat, dass unsere Rettung nicht von uns abhängt, die führt dazu, dass eine Freude und eine Dankbarkeit in Paulus Leben kommt, in unser Leben kommt, in dein Leben kommt, die sich in Lobpreis und Anbetung Gott gegenüber ausdrückt. Ich möchte dich ermutigen, dir heute mal 15 Minuten Zeit zu nehmen und darüber nachzudenken, was es für dich bedeutet, dass du von Gott gewollt bist. Dass es nicht von dir abhängt, sondern einzig allein von Gott. Dass es dir Sicherheit gibt, welche Sicherheit es dir bringt und welche Geborgenheit du erleben darfst dadurch. Und dann werde ich dir versprechen, wird sich eine Freude einstellen, wird sich eine Dankbarkeit einstellen, die nicht nur irgendwo innerlich ist, sondern die sich Ausdruck verleiht. Und das im Lob und in der Anbetung Gottes. Was macht es mit dir, dass du gewollt bist? Dass du nicht verantwortlich bist für deine eigene Rettung, dass du in Sicherheit leben darfst. Es gibt noch einen dritten Punkt, zu dem diese Wahrheiten, dass wir gewollt sind und dass es nicht von uns abhängig ist, führen. Und das ist, dass es uns dazu bringt, die gute Botschaft weiterzusagen. Das klingt jetzt für dich vielleicht erstmal paradox. Vielleicht geht es dir wie mir, dass du, wenn du über Erwählung, wenn du über Prädestination, Vorherbestimmung nachdenkst, erstmal so in den Fatalismus-Kanal, sage ich mal, reinrutschst. Dass du denkst, naja, wenn Gott schon alles vorherbestimmt hat, wenn Gott entschieden hat, wenn Gott erwählt hat, warum soll ich denn dann überhaupt noch beten? Warum soll ich denn dann noch anderen Menschen von Jesus erzählen? Macht es dann überhaupt noch Sinn? Und meine Antwort darauf heute Morgen ist, ja, absolut, das macht Sinn zu beten. Es macht Sinn, anderen weiter zu erzählen. Und zwar erstens deshalb, weil Gott es uns sagt. Weil Gott sagt, dass wir beten sollen, weil er sagt, dass unsere Gebete Dinge verändern, dass er unsere Gebete hört und dass er darauf antwortet. Er sagt an keiner Stelle der Bibel, dass es unnötig ist, weil er es ja eh schon entschieden hat. Wir verstehen das Ganze nicht, aber er fordert uns dazu auf, obwohl er erwählt hat, rauszugehen und Menschen von ihm die gute Botschaft von ihm zu erzählen, damit sie gerettet werden. Wir lesen in der Bibel, es ist nötig, damit Menschen gerettet werden, dass sie die gute Botschaft hören, damit überhaupt Glauben in ihr Leben kommen kann. Und das ist was, ähnlich wie diese mathematische Formel, das sprengt meinen Verstand. Das kann ich nicht begreifen. Und trotzdem glaube ich, dass es wahr ist, weil Gott es sagt. Und auch wenn wir diese Zusammenhänge, diese Bedingungen nicht ganz verstehen können, möchte ich dich ermutigen, so zu halten wie Paulus. Derjenige, der sein Leben eingesetzt hat, um die gute Botschaft weiter zu erzählen. Der selbst hat geschrieben in 2. Timotheus 2, Vers 10, deshalb nehme ich das alles auf mich. Ich ertrage es für die, die Gott erwählt hat, weil ich möchte, dass auch sie durch Jesus Christus gerettet werden und an der ewigen Herrlichkeit teilhaben. Paulus schreibt, er nimmt das alles auf sich für die, die erwählt sind, damit sie gerettet werden. Er erzählt ihnen die gute Botschaft, obwohl sie erwählt sind, damit sie gerettet werden. Es ist für ihn kein Ausschlusskriterium, es ist seine Motivation. Diese Wahrheit hält ihn nicht davon ab, sie motiviert ihn. Und was macht es mit dir, zu wissen, dass hier in Mannheim und Umgebung tausende Menschen von Gott erwählt sind, und ihn vielleicht Stand jetzt noch nicht kennen? Motiviert es dich, Teil von Gottes übernatürlichem, geheimnisvollen Rettungsplan zu sein und rauszugehen und ihnen die gute Botschaft zu erzählen? Denk drüber nach, was es bedeutet, dass Gott dich erwählt hat, dass Gott Menschen da draußen erwählt hat. Wie gut ist es zu wissen, dass wenn wir die gute Botschaft weiter erzählen, dass Menschen da draußen sind, die empfänglich dafür sind, die erwählt sind, die diese gute Botschaft annehmen werden und die gerettet werden. Das ist unsere Vision als HDH, dass viele Menschen Jesus kennenlernen. Und ich möchte dich ermutigen, sei Teil von dieser geheimnisvollen, nicht vollumfassend verstehbaren Mission, die Gott hat. Möchte ich ermutigen, erinnere dich diese Woche immer wieder, dass du gewollt bist, dass es nicht von dir abhängt, dass du in Sicherheit, Geborgenheit leben darfst, dass du eine Freude und eine Dankbarkeit erleben darfst, die übernatürlich ist und dass du gerufen bist, Anteil zu haben an dieser Erwählung, die Gott für Menschen hat, indem du ihnen die gute Botschaft bringst. Ich habe heute oft gesagt, dass wir das nicht ganz verstehen können. Diese Wahrheit, von der wir gehört haben. Und deshalb möchte ich schließen mit dem, was Gott über sich selbst sagt in Jesaja, Kapitel 55, Vers 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Herr, ich danke dir, dass du so unfassbar gnädig bist, Herr, dass du uns erwählst, dass du dir ein großes Volk erwählt hast und dass wir sicher sind in deiner Hand, dass es nicht auf uns ankommt, sondern dass es von dir allein abhängt, Herr. Und ich bitte dich, wo deine Gedanken und deine Wege so viel höher sind als unsere, wo wir sie nicht vollumfassend verstehen, bitte ich dich, lass uns trotzdem diese Wahrheiten glauben. Lass sie unser Leben verändern und das Leben der Menschen um uns herum, Herr. Ich bitte dich, dass wir wirklich begreifen, was es heißt, von dir gewollt, von dir bedingungslos geliebt zu sein, von dir angenommen zu sein. Nicht aufgrund unserer Leistung, sondern aufgrund deiner Entscheidung und dass wir deshalb sicher sind, Herr, in dir. Das bitte ich für uns, dass wir das mehr und mehr verstehen. Lass uns das begreifen, was du für uns getan hast, Herr. Amen.